Ja, ein Traum von Gemeinde. Ich sage das immer wieder, mir geht es auch so wie der Betty. Ich bin sehr glücklich, immer wieder hier sein zu dürfen. Und diese Gemeinde ist was Besonderes. Und deswegen ist es mir wichtig, immer wieder uns vor Augen zu halten, dass wir nicht dort stehen bleiben. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist, sondern dass wir das, was Gott für uns hat, dass wir damit weitergehen. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, so was unsere Ziele sind für uns persönlich. Es ging darum, dass wir ein hohes Ziel haben. Wisst ihr noch, was unser Ziel war? Zu sein wie Jesus, okay? Zu sein wie Jesus. Wir haben als Gemeindeverband seit einiger Zeit so ein Motto, das hat unser neuer Vorsitzender Johannes Schneider für uns so geprägt. Und das heißt, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Genau, wir kriegen das im Laufe des Jahres noch hin. Ich denke, dass wir uns das dieses Jahr ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Das ist eine zweifache Sache. Das eine, mehr wie Jesus, das ist das, was wir letzte Woche gehört haben. Und der erste Teil, mehr Menschen, da geht es nicht nur darum, dass es mehr Menschen werden, so wie wir gehört haben. Es gibt noch viel zu viele Menschen, die noch nichts wissen vom Angebot Gottes und die noch nicht Ja gesagt haben zu dem Liebesangebot Gottes, sondern es geht auch darum, dass es mehr Menschen gibt, die sind wie Jesus. Da sind wir mit eingeschlossen. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir auch neu darüber nachdenken, was unser Auftrag ist als Gemeinde. Und so wie das letzte Mal die Predigt was ist, an was ihr euch eventuell schon erinnern konntet, so ist auch diese Predigt nicht neu. Ich habe das auch schon mehrfach hier gesagt, ich bin immer skeptisch, wenn Prediger was Neues predigen. Das ist immer gefährlich. Aber diese Gedanken, die habt ihr schon gehört und das, was uns als Gemeinde wichtig ist, hat sich nicht wirklich verändert, weil es Dinge sind, die uns Gott ins Stammbuch geschrieben hat. Und mir ist wichtig, das wieder neu in unseren Fokus zu rufen für dieses Jahr, gerade wenn es um den Bau geht. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir freuen uns, es ist wieder voll, obwohl die Kinder draußen sind. Manche sind etwas später gekommen und haben keinen Sitzplatz mehr gefunden. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man baut und schafft mehr Sitzplätze oder man kommt früher. Das ist auch eine Möglichkeit, bloß so als kleiner Tipp. Dann haben wieder andere das Problem, die dann zu spät sind. Aber ja, ich kann das auch nachvollziehen, dass ihr eure Nächsten mehr liebt als euch selber und ihnen die Sitzplätze gönnt und deswegen bewusst etwas später kommt. Aber das ist auch okay. Wir träumen davon, Gemeinde zu bauen. Aber diese Gemeinde, die passiert nicht von sich, sondern wir müssen ganz aktiv manche Dinge miteinander anschauen. So, jetzt muss ich das hier ein bisschen größer machen. Sehe. Genau. Und ich zeige hier mal ganz kurz die Punkte. Ich lese die nicht alle vor, aber ihr seht die hier. Das sind so Punkte, an denen entlang wir uns so heute bewegen werden. Dinge, die wichtig sind, die Gott wichtig sind für uns als Gemeinde und die uns wichtig sind als Gemeindeleitung für die nächste Zeit. So, der erste Punkt heißt eine Gemeinde, die Gott verherrlicht. Die Gemeinde ist nicht eine Erfindung von uns. Die Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Gott wollte Gemeinde. Man hat sich auch nicht hingesetzt. Nach Pfingsten haben sich plötzlich ein paar tausend Leute bekehrt und da hat der Petrus sich gedacht, was machen wir denn jetzt? Dann machen wir halt Gemeinde. Bevor das passiert ist, hat Jesus schon von seiner Gemeinde gesprochen, Matthäus 18. So, die Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Und die Gemeinde ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Die Gemeinde, die gegründet wurde, erdacht wurde, von Gott auch erhalten wird, über tausende von Jahren inzwischen, unter großen Verfolgungen, wenn wir nach Nordkorea schauen, wenn wir in verschiedene afrikanische Länder schauen, wo zum Teil Christen ganz, ganz stark verfolgt werden oder auch in China, dann sehen wir, dass Gott dahinter steht und dass Gott seine Hand über diese Gemeinde hält und dass er sagt, ich will diese Gemeinde erhalten. Und deswegen ist die natürliche Reaktion oder auch der Plan, den Gott hatte für die Gemeinde, dass wir dass wir als Gemeinde dafür da sind, um Gott zu verherrlichen. Und das symbolisiert dieser Pfeil hier, das ist die Richtung, in die das geht. Wir verherrlichen Gott, wir möchten, dass Gott groß gemacht wird. Und letztendlich, die Gemeinde ist die Braut Gottes. Wer war hier schon mal Braut oder hatte schon mal eine Braut? Okay, ihr wisst, Braut ist was Besonderes. Du legst dich nicht mit dem Bräutigam an. Du tust der Braut nichts Ungutes. Das geht nicht gut aus. So, die Braut Jesu ist die Gemeinde. So, wenn du kein gutes Bild von der Gemeinde hast, wenn du nicht gut über die Gemeinde denkst, dann hast du ein Problem. Nicht mit mir, nicht mit Johannes Schneider, auch nicht mit Johannes Justus, dem Präses vom BFP, sondern du hast ein Problem mit dem Chef selber. Mit dem Erfinder, mit dem Gründer, mit dem Bräutigam. So, wir haben besser ein gutes Bild von Gemeinde, wir haben besser eine gute Vorstellung von Gemeinde, weil das ist die Braut Jesu. Das ist das, was Jesus auf dieser Welt am allermeisten liebt. Gut, wir wollen ein paar Dinge. Wir wollen Gott Freude machen. Wir wollen, dass Gott, wenn er nach Laubheim schaut, sagt, boah, die Ekklesia, Hammer. Da habe ich Freude dran. Wenn die sich zusammenfinden, da bin ich gerne dabei. Ich möchte nicht, dass Gott sagt, ja, die Ekklesia trifft sich wieder in Laubheim. Gern tue ich es ja nicht, aber ich habe es ja versprochen. Jetzt muss ich da halt dabei sein. Es war furchtbar, was die so alles veranstalten. Es ist unmöglich, wie die miteinander umgehen. Aber ja, ich habe es versprochen, muss ich da sein. So, wir wollen Gott eine Freude machen. Wir wollen, dass Gott, wenn er auf diese Welt schaut, sagt, boah, die Ekklesia in Laubheim und die Volksmission Treffpunkt Leben in Munderkingen und von mir aus, ups, ist einfach nichts hier mit diesem Drücker. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gott einfach sagen kann, ja, das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Genauso soll das sein. So, und wir wollen ihm Ehre geben, weil ihm Ehre gebührt. Wir haben vorher von der Betty gehört, dass sie manchmal hierher kommt und dass es ihr gar nicht gut geht. Schockierend. Wie kann ein Mitarbeiter unserer Gemeinde mit so einer Einstellung in die Gemeinde kommen? Ganz einfach, indem sie Mensch ist. Stellt euch vor, euer Pastor kommt Sonntagmorgens in die Gemeinde und fühlt sich nicht danach. Meint ihr, dass sowas vorkommt? Ja, dann sagt er zu seiner Frau, Ute, geh du mal alleine, ich bleib heute zu Hause. Wisst ihr was? Du kannst sonntagmorgens hierher kommen und sagen, mir geht's heute nicht so gut und überhaupt und das mit der Sandra, das hat mir jetzt echt runtergezogen und ich habe meine Arbeitsstelle verloren und keine Ahnung, oder irgendjemand ist krank geworden oder irgendjemand ist gestorben. Ich habe keine Lust, Gott zu loben. Kannst du machen. Aber wir loben Gott nicht deswegen, weil wir Lust dazu haben. Wir loben Gott, weil er es verdient hat. Und wenn du am Sonntag hierher kommst, dann hoffe ich, dass dir geht wie der Betty, dass du sagst, eigentlich hatte ich keine Lust, eigentlich bin ich nicht dazu eingestellt, aber jetzt habe ich das Gebäude gesehen, das hat so eine Ausstrahlung. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Gebäude sehe, denke ich eher an was anderes, aber das hat andere Gründe. Und dann kommst du hierher und dann begrüßt dich der Matthias oder irgendjemand anders vom Team, die Helga oder der Julian oder sonst jemand und sind freundlich und ziehen dich schon mal hoch und dann kommst du hier rein und dann geht die Musik los und dann merkst du, der Heilige Geist ist da und dann plötzlich sagst du, komm, Gefühle hin, Gefühle her, Gott hat es verdient. Und das finde ich, das ist eine wichtige Einstellung. Und wir wollen Gott den ersten Platz geben. Wir wollen nicht bloß, dass Gott irgendwie auch noch so vorkommt und dass Gott in unserem Namen vielleicht noch irgendwie drin ist oder so, sondern wir wollen, dass er hier bestimmen kann, was passiert. So, das ist das, was unser Wunsch ist. Und da gibt es auch noch Bibelstellen dazu. Die sind alle aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Und ich lese die mal einfach nacheinander vor. Denn in ihm hat er uns erwählt zum Lobpreis, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Innerhalb von 10 Versen sagt Paulus 3-mal dasselbe. Und das sollte uns zu denken geben. Wenn das so geballt hier kommt, dann hat es uns was zu sagen. Und wir sind da zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Jeder Einzelne von uns, aber vor allem eben auch die Gemeinde. Nächster Punkt ist, ich habe es jetzt vorher schon gesehen, jetzt hat sich der Pfeil hier umgedreht. Was wir uns auch wünschen und was, finde ich, ganz, ganz natürlich sein muss, ist eine Gemeinde, in der Gott sich verherrlicht. Gemeinde muss ein Ort sein der Begegnung mit Gott. Da gab es mal so ein Traktat, kam glaube ich von Willow Creek oder so, hieß in die Kirche gegangen und Gott begegnet. Und das ist das, was ich mir wünsche und was wir immer wieder auch im Mitarbeitergebet, was ich immer wieder bete, dass jeder, der hierher kommt, eine Begegnung mit Gott hat. Das muss nicht die Predigt sein, das kann der Lobpreis sein, das kann irgendjemand sein, der jemand begegnet, der ihn freundlich anlächelt, der ihm ein gutes Wort sagt oder sonst irgendwas. Oder es kann sein, dass wir im Gebet dort sitzen und so wie der Thomas das erzählt hat und wo einfach der Heilige Geist zu uns redet und sagt, Thomas, von wegen Ruhestand hier, du hast noch Aufgaben. Oder dass Gott zu dir redet, so wie Sigi angedeutet hat, im Lobpreis oder vielleicht auch schon zu Hause, dass Gott dir eine Vision schenkt, einen Blick, einen Eindruck, ein Wort, was du für jemand anders hast, was du weitergeben sollst an jemand persönlich oder vielleicht auch an die ganze Gemeinde. Dass wir eine Begegnung mit Gott haben. Denn Gott ist ein lebendiger Gott, oder? Wir pilgern doch nicht nach Jerusalem und schauen dort ein Grab an, wo wir sagen, da ist Jesus beerdigt, da liegt er drin. Wir glauben, dass er auferstanden ist. Und wir glauben, dass Gott heute erfahrbar ist. Und Gott ist ein liebender Vater. Er hat einen guten Plan für uns. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger ist, das zu sehen. Aber das ist das, worauf wir vertrauen. Und deswegen sagen wir, wir möchten eine Gemeinde sein, wo Gott sich zeigen kann, wo Gott Menschen begegnen kann, wo Gott sich verherrlichen kann, wo auch Wunder geschehen, damit Gott die Ehre bekommt. Und deswegen muss das alles, was da steht, das muss sichtbar werden. Das muss in unserer Gemeinde passieren. Eine Gemeinde, in der Gott nicht erlebbar wird. Eine Gemeinde, wo Gott nicht irgendwie am Wirken ist. Die hat, finde ich, ihre Daseinsberechtigung verloren. Das muss nicht immer in großen Wundern sein. Aber eine Gemeinde, die nicht ein Ort ist, wo sich Gott verherrlicht, da ist irgendwas falsch. Und deswegen ist es unser Wunsch, dass wir sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, wo Gott sich verherrlichen kann, wo Gott sich zeigen kann, wo Menschen sagen können, ich brauche eine Begegnung mit Gott, ich gehe in die Ekklesia nach Laubheim. Hab gehört, da funktioniert das. Und das ist unser Wunsch. So, und deswegen wollen wir, dass Menschen Gott begegnen. Wir möchten, dass Menschen hierher kommen können und Gott finden. Wir möchten, dass Menschen geheilt werden. Und deswegen beten wir mit Kranken. Und manche werden gesund und bei manchen dauert es länger und bei manchen hat Gott vielleicht auch einen anderen Plan. Aber Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Wir denken allen Christen, aber die Ekklesia hat da natürlich auch eine gewisse Tradition und ein gewisses Erbe. Und deswegen beten wir mit Menschen. Und wir möchten, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind diejenigen, die Gottes Gegenwart sichtbar machen. Wir sind der Teil von Jesus, der wahrgenommen wird. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gedanken mache über den Körper, jetzt Thomas muss einfach mal herhalten, vom Thomas, über den Thomas, nicht über, wenn ich mir Gedanken mache über den Thomas und ich sage, ich nehme den Thomas wahr, wie nehme ich ihn wahr? Ich nehme ihn wahr durch seinen Körper. Ich sehe sein Gesicht, ich sehe seine 1,80, 85,
nicht so viel,
wie auch immer. Also ich sehe das und ich kann ihn wahrnehmen und ich kann sagen, was weiß ich, der hat halt die und die Frisur und so. Das ist das, was ich sehen kann. Selbst seine Stimme kommt aus seinem Körper. Ja, die wird von seinen Stimmbändern erzeugt und alles. So, das ist das, was wir wahrnehmen. So, wer ist der Leib von Jesus? Das ist die Gemeinde. So, wenn die Menschen Jesus wahrnehmen, dann ist es der Leib. Wir sind diejenigen, die Jesus sichtbar machen. Deswegen ist es unser Auftrag, hier ein gutes Bild zu sein. Ein gutes Abbild zu sein, dass die Menschen sehen können, ach, so ist Jesus. Und jetzt wird es euch hoffentlich etwas mulmig. Weil ihr sagt, oje, meine Nachbarn, die Leute hier in der Straße, die schauen uns als Gemeinde an und denken sich, ach, so ist Jesus. Das ist eine Verantwortung, die wir da haben. Und ich möchte, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst werden. Und das ist genau das, was unser Leben als Christen ausmacht. Wir sind Botschafter. 1. Korinther 2, 4 bis 5, da sagt Paulus, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Damit meint er, dass er eben nicht nur gepredigt hat, sondern dass eben auch Wunder geschehen sind, dass Dinge passiert sind, wo Gott gezeigt hat, dass das, was Paulus gepredigt hat, eben geprägt war vom Geist Gottes und unterstützt war von der Kraft Gottes. Und das ist das, was wir uns für unsere Gemeinde wünschen. Dass wir nicht nur, und es wird uns immer wieder zurückgemeldet, dass es Predigten gibt, mit denen was anfangen kann, wo man sagen kann, ja, das kann ich anwenden in meinem Alltag, das baut mich auf, das hilft mir, sondern dass wir auch eine Gemeinde sind, wo du merkst, da ist Kraft dahinter, da kann ich auftanken und da passiert auch was vom Wirken Gottes. Und den nehmen wir auch noch dazu, wir sind schließlich eine Pfingstgemeinde, 1. Korinther 14, 24 und 25. Wenn aber alle weissagten, also prophetisch reden, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Das wäre doch auch mal was Cooles, wenn die Leute sich nicht deswegen bekehren, weil Wunder passieren, sondern weil sie angesprochen werden und Menschen auf sie zugehen und sagen, du, ich habe einen Eindruck, in deinem Leben ist gerade das und das und das und Gott sagt dir so und so und so und derjenige sagt, boah, woher weiß der das? Und das ist auch eine Möglichkeit der Evangelisation, offensichtlich. Gut, dritter Punkt, eine Gemeinde, die geprägt ist von liebevoller Annahme. Wir möchten gern, dass die Magnete bei uns richtig gepolt sind, dass es so eine Anziehung gibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, zwei Magnete mit den falschen Polen zusammenzubringen. Da ist nichts mit liebevoller Annahme. Da ist was mit unüberwindbare Abstoßung. Der Hintergrund ist der, dass Gott jeden Einzelnen liebt und dass Gott Schuld vergibt und dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Einen habe ich noch. So, und weil Gott uns annimmt und weil wir diejenigen sind, denen vergeben wurde, deswegen erzählt uns Jesus so Gleichnisse, die uns dazu bringen, dass wir anderen vergeben, dass wir mit anderen gnädig umgehen, dass wir mit anderen so umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Und ich möchte euch ermutigen und ermahnen und beschwören, dass wir diese Haltung, die Gott uns gegenüber hat, dass wir die anderen gegenüber an den Tag legen. Und da gehört beides dazu. Manche predigen heute diesen Wert und sagen, ja, wir müssen die Leute annehmen und wir müssen sie einfach nehmen, wie sie sind und es ist alles in Ordnung und du darfst tun und lassen, was du willst und Gott liebt dich immer. Das ist die eine Seite, die Jesus gelebt hat. Er ist mit den Sündern am Tisch gesessen, er hat mit den Zöllnern gegessen, er hat Gemeinschaft gehabt mit Huren und es war für ihn kein Problem. Er ist deswegen nicht verunreinigt worden. Aber auf der anderen Seite hat Jesus auch Klartext geredet. Und er hat nicht zu der Frau gesagt, die beim Ehebruch ertappt worden ist, na, Hauptsache, ihr habt euch lieb hier hast mein Segen, sondern er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat nicht gesagt, ist alles gut. Er hat gesagt, hör mal, was du gemacht hast, ist Sünde. Und ja, ich vergebe dir, aber bitte mach das nicht mehr. Verändere dich in diesem Punkt. Und das gehört auch dazu. Und wir als Gemeinde, wir möchten auch nicht hingehen und sagen, es ist alles in Ordnung und wir decken jetzt den Mantel der Liebe über alles drüber. Aber auf der anderen Seite möchten wir eben auch nicht richtend sein. So, wir möchten klar sein und trotzdem voller Gnade. Und das ist was wir uns von Jesus abgucken können. Und deswegen, wenn wir in den Evangelien lesen, wie Jesus sich verhalten hat den Menschen gegenüber, dann haben wir, denke ich, ein sehr, sehr gutes Vorbild dafür, wie wir den Menschen gegenüber sein sollen, damit sie sich angenommen fühlen. Und das heißt dann, wir können zu Jesus kommen, wie wir sind. Und der nächste Schritt ist, Gott lässt uns nicht, wie wir sind. Gott verändert uns. Bei manchen braucht er länger, bei manchen geht es schneller. Ich habe den Eindruck, am Anfang geht es immer schneller und danach etwas langsamer. Vielleicht gilt da auch die 80-20-Regel. So, die ersten 80% gehen in 20% der Zeit und für die restlichen 20% braucht Gott dann 80% der Zeit. Irgendwie sowas in der Art. Wie auch immer. Aber das ist dann letztendlich auch Gottes Sache. Wichtig ist, dass wir die Menschen zunächst mal annehmen, wie sie sind, dass wir ihnen Liebe entgegenbringen, dass wir uns auch untereinander Liebe entgegenbringen. Aber da kommt gleich noch ein bisschen mehr, was das heißt. Also wir wollen Gott ähnlich sein. Das haben wir letzte Woche miteinander besprochen. Da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir wollen uns lieben. Wir wollen füreinander da sein. Wollen teilhaben am Leben des anderen. Und deswegen immer wieder die Ermutigung, Leute, sucht euch eine Kleingruppe. Nehmt am Leben der anderen teil. Teilt euer Leben mit anderen. Das geht in so einer großen Runde wie heute Morgen nicht. Sucht euch eine Kleingruppe. Wenn die Kleingruppen jetzt nach Ostern wieder losgehen, steigt mit ein. Wir haben jetzt bei uns im Hauskreis gerade wieder zwei neue aufgenommen unterm Jahr. Sowas geht auch. Also wir wollen da nicht so kleinlich sein. Wenn du sagst, ich brauche eine Kleingruppe, dann soll das auch funktionieren. Aber es ist unser Wunsch, unser Ziel, dass jeder so eine Kleingruppe hat, wo er Liebe erfahren kann, wo er Liebe geben kann, wo er miteinander das Leben teilen kann. Und wir wollen auch alle Menschen lieben. Jesus sagt mal, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, wenn ihr nur die liebt, die so stromlinienförmig in euer Bild passen, was macht ihr da Besonderes, sagt er. Das tun alle Sünder. Wir müssen uns an dem Punkt unterscheiden und wir wollen uns annehmen, wie wir sind. Ich persönlich habe das vor allem in der Ehe gelernt. Du kannst versuchen, deine Ehepartner zu verändern oder du kannst lernen, sie in dem Fall so zu lieben, wie sie ist. Nun hat es Gott mir auch ein bisschen einfacher gemacht. Meine Frau hat die schwierigere Aufgabe, aber gut. Jeder kriegt die Aufgaben nach seinen Möglichkeiten. Von daher. Und vergeben dürfen wir auch noch. Auch manchmal eine schwierige Aufgabe, aber das ist was, was auch dazugehört. So, auch dazu gibt es eine Bibelstelle, gibt es sogar wahrscheinlich noch eine. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran erkennen die Menschen, dass wir Jesu Jünger sind? Weil der Name außen dran steht auf dem Schild. Doch. Und sie erkennen es auch nicht daran, dass wir die richtige Lehre haben. Auch das ist wichtig. Das war einer der Punkte, für die ich hier auch angestellt wurde und für die ich immer noch gerade stehe und was ich wichtig finde. Aber das ist nicht das, woran die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Jesus sagt, die werden das erkennen, weil ihr euch liebt. Und das ist ein hoher Anspruch. Und Johannes 17, 21, das hat auch was mit Liebe zu tun, aber geht in eine andere Richtung. Alles sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So, wie glaubt die Welt, dass Jesus von Gott gesandt worden ist? Indem seine Kinder eins sind. Und da haben wir über Jahrhunderte hinweg massiv gesündigt als Leib Christi. Und ich bin so froh, dass im Leib Christi ein Umdenken erfolgt und wir feststellen, dass lehrmäßige Streitigkeiten sehr viel weniger wichtig sind als diese Einheit, die Jesus haben wollte. Wisst ihr, was letzte Worte sind? Letzte Worte. Wenn jemand auf dem Sterbebett oder kurz vorher noch irgendwas sagt, dann sagt er Dinge, die ihm wichtig sind. Dann sagt er nicht die Suppe, die hätte auch ein bisschen mehr Salz vertragen können. So was wird auf dem Sterbebett niemand sagen. Vielleicht irgendein schräger Schwabe oder so. Aber, Aber im Normalfall sagt man als letzte Worte Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und das ist das, was Jesus kurz vor seiner Kreuzigung gesagt hat, wo er gesagt hat, Vater, ich will, dass die eins sind. Ich will, dass die zusammenhalten, dass sie eins sind. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So eins sollen wir sein. Und da haben wir noch einiges zu tun. Aber das ist einer der Werte, auch, den wir als Gemeinde versuchen zu leben. So, nächster Punkt. Uns gegenseitig bereichern und wertschätzen. Niemand ist perfekt. Jeder macht Fehler. Ihr kennt es vielleicht. Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Aber nicht ganz ernst gemeint. So, wir haben früher so ein Lied gesungen, von Manfred Siebald ist es, glaube ich, keiner, der schon alles hat, keiner, der alles kann. So, jeder braucht den anderen. Genau, und der Refrain heißt dann, gut, dass wir einander haben. Wir ergänzen uns. Und deswegen ist es gut, dass wir verschiedene Leute in der Gemeinde haben, damit wir uns ergänzen können. Stell dir vor, die wären alle so wie ich. Für mich wäre das super. Oder vielleicht auch nicht. Aber es wäre so eintönig und so unpraktisch und so uneffektiv, weil wir manche Dinge einfach nicht leisten könnten. So, wir werden demnächst wieder so einen Kurs haben. Next Steps, nächste Schritte. Dieser Kurs ist gedacht für alte Gemeindeglieder, für Leute, die seit 40 Jahren hier in dieser Gemeinde sind. Ja, wird schwierig. Aber die seit Anfang an hier in der Gemeinde sind und die einfach neu nachdenken möchten darüber, wo möchte Gott mich haben. Oder die vielleicht sagen, ich erkenne meine Gemeinde gar nicht wieder, ich komme mal und guck mal, was macht unsere Gemeinde eigentlich aus. Und die ist gedacht für neue Leute, die neu in der Gemeinde sind, die sagen, ich möchte mal wissen, was ist eigentlich der Kern der Ekklesia in Laupheim. Was ist ihre DNS? Oder DNA, wenn du willst, aber. Was ist unser Erbgut? Was ist das, was uns ausmacht? Und wo kann ich mich einbringen? Wo ist ein Platz für mich, der zu mir passt, zu meinem Profil, was Gott mir gegeben hat? Und das soll dieser Kurs tun. Und der hat auch damit zu tun, dass wir Verschiedenartigkeit wertschätzen und sagen, keiner kann alles, aber jeder kann etwas. Und Jesus hat uns dieses Bild gegeben vom Leib. Und wenn du nun sagst, ja, ich bin auch ein Körperteil, ich bin der Blinddarm. Auf mich kann man verzichten. Thomas hat gesagt, ihr kommt ganz gut ohne mich klar. Ich denke mir immer, da ist was dran. Auf der anderen Seite möchte ich, wenn ich hier mal gehe, ob es nun übernatürlich oder natürlich geschieht, dann möchte ich, dass man sagt, du fehlst uns. Und Thomas, du fehlst auch. Aber das ist okay. Gott ersetzt auch Körperteile, die, also manche ersetzt er. Also ein Finger wächst nicht unbedingt nach, aber und ist auch okay. Aber jeder von uns ist ein Körperteil. Und wenn du fehlst, dann fehlt etwas. Und wisst ihr, was ein Körper ist, bei dem ein Körperteil fehlt? Ja, behindert darf man heute fast nicht mehr sagen, aber ja, es ist einfach, wir sind eingeschränkt. Wir sind benachteiligt. Wir können nicht mehr alles tun. So, wenn du die Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat, in diesem Leib ausfüllst, dann funktioniert der Leib richtig gut. Und wenn du diese Aufgabe nicht ausfüllst, dann hat der Leib Mangel. Wir kennen jemanden, ich weiß bloß nicht mehr genau, wer das ist, aber kürzlich haben wir darüber gesprochen, diese Person hat keine Milz mehr. Damit kann man leben. Aber man hat einen Nachteil. Die Milz ist, wenn ich es richtig weiß, auch fürs Immunsystem mit zuständig. Und der Körper hat einen Nachteil. Es gibt Leute, die sagen, dass der Körper sogar ohne Blinddarm einen Nachteil hat. Das sagst du jetzt vielleicht gut, aber der Nachteil, der ist so klein, da kann ich damit leben, dass die Gemeinde auf mich verzichten muss. Aber ich bin nicht überzeugt, dass du ein Blinddarm bist. Vielleicht bist du ein kleiner Finger. Und das nächste Mal, wenn du deinen kleinen Finger irgendwo einklemmst, dann denk darüber nach, wie wichtig ein kleiner Finger sein kann. Oder wenn der eingebunden ist oder du mit dem nichts machen kannst. Gut, wir wollen Verschiedenartigkeit als Bereicherung verstehen und nicht als Bedrohung. Wir wollen sehen, der andere ist anders und das ist gut so. Und wir wollen Ergänzung suchen. Wir wollen Ergänzung geben. Ich möchte dort eine Ergänzung sein, wo du einen Mangel hast. Und umgekehrt brauche ich das, dass ich ergänzt werde da, wo ich schwach bin, wo ich Dinge nicht so gut kann. Und dann, da werden wir nachher gleich noch drauf kommen, wir wollen Wertschätzung empfinden und ausdrücken. Manche können das besser und manche können das nicht so gut. Meine Stärke ist es nicht. Aber trotzdem, da dürfen wir auch wachsen und dürfen uns auch ergänzen. Aber wir sollen so eine Grundhaltung haben, wo wir sagen, wir möchten wertschätzen, was der andere tut. Und wir möchten uns mit unseren Gaben einbringen und andersrum auch mit Fehlern konstruktiv umgehen. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte keine Fehler machen. Und wisst ihr, was solche Leute tun? Ganz genau, sie tun nichts. Denn wenn du nichts tust, kannst du keinen Fehler machen. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Der größte Fehler, den du begehen kannst, ist nichts zu tun. Da gibt es ein Gleichnis, was Jesus uns erzählt mit den Talenten. Wusstet ihr schon, dass Talent ein Gewichtsmaß im Neuen Testament war und dass Talente eigentlich nichts mit unseren Fähigkeiten zu tun hat? Das hat sich die deutsche Sprache aus der Bibel ausgeborgt, wie so viele andere Dinge. So, Jesus erzählt eine Geschichte von Angestellten, sage ich jetzt mal, die von ihrem Arbeitgeber Kapital bekommen, Geld bekommen. Und einer sagt, ich habe Angst, einen Fehler zu machen, und er vergräbt dieses Geld. Nun, Jesus hat diese Geschichte erzählt zu einer Zeit, als es noch Zinsen gab. Für diejenigen, die nicht mehr wissen, was Zinsen sind, ihr könnt nachher zu mir kommen und mich fragen. Das war vor langer Zeit, wo man für das Geld noch was bekommen hat von der Bank. In der Zwischenzeit geht es umgekehrt. Ihr müsst was dafür bezahlen, dass die das aufbewahren. So, und der Herr sagt dann zu dem Angestellten, du fauler Sack. So steht es wahrscheinlich auch in irgendeiner Bibelübersetzung drin. Du hättest mein Geld wenigstens auf die Bank bringen können, dann hätte es wenigstens noch Zinsen gebracht, aber du hast gar nichts gemacht. Und das ist der Einzige in diesem Gleichnis, der eine aufs Dach kriegt vom Herrn. So, das heißt, gar nichts zu machen ist definitiv keine Option, ist definitiv ein größerer Fehler. So, wir versuchen, mit Fehlern konstruktiv umzugehen. Wenn jemand was falsch macht, weisen wir ihn oder sie höflich, bestimmt, freundlich, liebevoll darauf hin, sagen, okay, das kriegen wir besser hin, wir helfen dir da auch dabei. Oder wir vertrauen darauf, dass es eventuell auch gar nicht nötig ist, dass man irgendwas sagt. Aber wir gehen konstruktiv mit Fehlern um. Und wir machen Leute nicht fertig deswegen, weil sie was falsch gemacht haben. Auch im Umgang mit Geistesgaben. Das vielleicht nur ganz am Rande. So, und auch dazu gibt es Bibelstellen. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Du musst nicht mit meiner Gabe dienen und ich muss nicht mit deiner Gabe dienen. Du dienst mit der Gabe, die du bekommen hast. Und 1. Korinther 12, Vers 12, da geht es um den Leib. Haben wir schon besprochen. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder, hat alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Christus hat einen Leib, wir sind dieser Leib und dieser Leib hat viele Glieder, viele Körperteile und jedes Körperteil hat seine Aufgabe. Ja, und jetzt für Außenstehende da sein, ist der vorletzte Punkt jetzt. Wir möchten für Außenstehende da sein. Was wir erfahren haben, sollen andere erfahren. Wir möchten, dass Menschen wissen, dass es gut ist, zu Jesus zu gehören. Oder gibt es hier jemanden, der anderer Meinung ist? Bist du traurig, dass du zu Jesus gehörst? Wir sind der festen Überzeugung, es lohnt sich für die Ewigkeit, aber es lohnt sich auch schon auf dieser Welt. Es ist so gut, mit Jesus zu gehen. Ich finde, das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sogar noch vor der, meine Frau zu heiraten. Aber die war auch gut. Und wir sehen, Jesus hat nicht für sich gelebt. Jesus sagt mal, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und wir sehen, dass Jesus eigentlich immer von Leuten umlagert war und er auch solche Gebetszeiten sich quasi erarbeiten musste oder dann flüchten musste sogar. Und dann haben wir uns über lange Jahre auch auf den Standpunkt zurückgezogen, Diakonie können viele Leute und da macht der Staat auch ganz viel und deswegen brauchen wir das nicht tun. Wir verlagern uns darauf, einfach das zu tun, was sonst niemand macht, nämlich Evangelium zu verkünden. Und ich glaube persönlich, dass wir auch da an einem Wendepunkt der Geschichte angelangt sind, wo wir sagen müssen, wir können das nicht nur anderen überlassen. Es ist vielleicht nicht unsere Hauptaufgabe, aber es ist wichtig für uns, dass wir auch den diakonischen Aspekt von Gemeinde sehen und dass wir den wahrnehmen. Und dass wir auch darüber nachdenken, wo können wir Menschen ganz, ganz praktisch helfen? Wo können wir diakonisch irgendwas tun? Was ist das, was Gott da für uns hat? Wie gesagt, das wird vermutlich nicht so ausgeprägt sein, wie es von anderen Gruppen gemacht wird. Aber ich glaube persönlich, dass wir das nicht nur dem Staat oder den Kirchen oder sonst irgendwelchen anderen Leuten überlassen können. So, was wollen wir? Wir wollen, dass unsere Mitmenschen Jesus sehen. In uns, in der Gemeinde, in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun. Und wir wollen, dass das, was wir sagen, glaubwürdig ist. Wir haben vorher gesagt, wir sind der Jesus, den die Menschen sehen. Und deswegen soll das, was wir tun und was wir sind, glaubwürdig sein. Und der letzte Punkt, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr schon eine Weile hier in der Gemeinde seid, da geht es um das volle Heil. Wir wollen, dass die Menschen das volle Heil erleben. Und es umfasst Geist, Seele und Leib. So, der Geist ist klar, wir wollen, dass die Menschen gerettet werden. Die Seele, das verstehen wir auch noch. Wir möchten, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie aufblühen, dass sie auch in ihrer Seele gesund werden. Manche Leute haben ja auch seelische Verletzungen, seelische Krankheiten. Und dann schließlich auch der Leib. Und wir sehen das so, Gott hat uns gemacht mit Geist, Seele und Leib. Und deswegen will Gott sich auch um alle drei kümmern. So, Gott will uns neues Leben geben für unseren Geist. Er will uns Frieden und Zufriedenheit geben für unsere Seele. Und er will uns Gesundheit geben für unseren Körper. Und dafür beten wir und dafür arbeiten wir. Und auch dafür gibt es Bibelstellen. Matthäus 28, 19 sagt uns das, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gibt. Da steht nicht, baut euch schöne Häuser und wartet, dass die Leute zu euch kommen und dann, wenn sie kommen, dann erzählt ihnen was, sondern er sagt, geht hin. Es ist unsere Aufgabe, hinzugehen. Menschen aktiv anzusprechen. Und ja, das ist eine Herausforderung und das fällt manchen leichter und manchen schwieriger, aber es ist eine Aufgabe, die wir haben. Und ich glaube, genau, und dann steht da noch was und tauft sie, weil wir demnächst auch wieder machen. Zwei Leute haben sich schon gemeldet für unsere nächste Taufe. Der Termin steht noch nicht fest. Falls du dir noch überlegst, das zu tun, was da steht, nämlich dich taufen zu lassen, melde dich bei uns. Und dann 2. Korinther 5, Vers 20, da steht jetzt das mit den Botschaftern, was ich vorher schon mal angesprochen habe. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Da haben wir letzte Woche schon ein bisschen was angeschaut, da muss ich nicht viel dazu sagen. Letzter Punkt, und jetzt wird es gefährlich. Vielleicht kennt ihr dieses Zeichen hier. Heute leben wir im Zeichen von Corona. Ich weiß nicht, wie du über Corona denkst, aber lass mich mal das Minimum sagen. Corona ist ansteckend. Ja, Grippe ist auch ansteckend. Und wisst ihr, was noch ansteckend ist? Christsein. Christsein ist ansteckend. Jedenfalls, wenn wir es richtig machen. Ich bin ja nun auch im Schulwesen ein bisschen tätig und diejenigen von euch, die entweder in der Schule oder in der Kindertageseinrichtung sind, die müssen immer mal wieder so ein Paragraph 34 IFSG Blatt ausfüllen, wo dann ihr informiert werdet, dass ihr zum Beispiel als Angestellte oder auch wenn ihr Kinder habt, nicht die Kindertageseinrichtung besuchen dürft, wenn ihr Ausscheider seid. Das ist noch nicht das, was der Thomas jetzt ist, Ausscheider aus unserer Gemeinde, sondern wenn ihr ansteckende Dinge abgebt. Ja, also es gibt so eine Phase, das ist dummerweise meistens bevor die Symptome auftauchen, wo man ansteckend ist, dann beginnt man zum Beispiel Antibiotika zu nehmen oder so. Bei Scharlach kennt man das zum Beispiel ganz gut. Und bevor die Symptome schon abklingen, ist man nicht mehr ansteckend. Man ist nicht mehr Ausscheider. Man darf dann auch wieder in die Kindertageseinrichtung gehen. Wir als Christen, bei uns gibt es auch solche Phasen. Es gibt manche Christen, die sind nicht ansteckend. Das ist aber schlecht. Als Christen sollten wir ansteckend sein. Die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, müssen sich infizieren mit dem Jesus-Virus. Und der ist zu 100% nicht tödlich, sondern lebensspendend. Und das ist unser Wunsch, dass wir ansteckende Christen werden. So, wir sind, sagt Jesus, Licht und Salz. Er sagt nicht, strengt euch an, Licht zu sein. Er sagt nicht, arbeitet daran, Salz zu werden, sondern sagt, ihr seid Licht, ihr seid Salz. Und ja, Jesus polarisiert. Jesus wird nicht überall akzeptiert. Jesus löst nicht überall Freudenstürme aus. Damit hat Jesus gelebt, damit haben die Jünger gelebt, damit können wir auch leben. Aber wir hoffen ja, dass Gott sich in unserer Mitte verherrlicht. Und wenn Wunder geschehen, dann spricht sich das auch rum. Das ist einer der Punkte, wie wir ansteckend sein können, aber bei weitem nicht der wichtigste. Aber es ist unser Wunsch, dass wir ansteckend sind. Und deswegen wollen wir möchten in der Stadt bekannt sein. Wir möchten nicht bekannt sein als die Schrägen, als die Seltsamen oder was weiß ich was. Wir möchten bekannt sein als diejenigen, bei denen du Jesus erleben kannst. Wir möchten bekannt sein als diejenigen, wo du akzeptiert wirst, auch wenn du anders bist. Wo du angenommen wirst, wo die Leute dich herzlich willkommen heißen. Wir wollen bekannt sein als die Gemeinde, wo Glaube und modernes Leben keine Widersprüche sind. Und wenn wir dafür bekannt sind in unserer Stadt, dann haben wir was richtig gemacht und dann haben wir einen Teilerfolg erreicht. Wir möchten Gottes Werte vorleben, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Treue, seine Geduld, all das wollen wir als Einzelne und als Gemeinde leben und so Vorbild sein für andere. Und auch dafür gibt es ein paar Bibelstellen. Jeremia 29,7 kennt ihr vielleicht. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, sagt Jeremia zu denen, die im Exil sind, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wir dürfen für unsere Stadt beten, wir dürfen für unser Land beten, wir dürfen für die Bundesrepublik beten, von mir aus auch für Europa oder für die ganze Welt. Je weiter das weggeht, desto abstrakter und desto schwieriger, finde ich, wird es. Aber lasst uns beten für die Leute um uns herum. Die lasse ich mal aus, die Bibelstelle, Apostelgeschichte 17, Vers 6. Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen, sagen Menschen über die Apostel, die da gekommen sind. Und das würde ich mir auch wünschen, dass die Leute über uns sagen, das sind die, die Unruhe stiften. Das sind die, die alles durcheinander bringen und den Glauben hierher bringen und die dafür sorgen, dass Menschen plötzlich ihr Leben ändern und neu zu Gott finden und plötzlich auch religiös seltsam werden. Das wäre eigentlich, finde ich, eine gute Sache. Und jetzt die Frage, ich habe immer wieder so, wir wünschen uns, wir träumen von dieser Gemeinde. Nur träumen? Ihr kennt den Satz vielleicht, es gibt nichts Gutes? Genau, sehr gut. Und ich glaube persönlich, ist eine Frage der Einstellung. Vieles von dem können wir nicht so direkt beeinflussen. Wir können manche Dinge nicht machen. Wir können unseren Ruf in der Stadt nicht direkt beeinflussen. Wir können nur Dinge richtig machen. Und da stellt sich für mich die Frage, was haben wir für eine Einstellung zum Leben? Was ist uns wichtig? Was steht bei uns ganz oben? Wonach richten wir uns aus? Wie werden unsere Entscheidungen getroffen? Und den letzten Punkt, vielleicht kennt ihr den von Jesus. Wir stehen jetzt kurz davor, neue Schläuche zu bekommen. Neues Gemeindehaus. Oder neue Räume. Und in diese Schläuche muss neuer Wein. Wenn wir als Gemeinde die alten bleiben, dann werden die neuen Räume nicht das bewirken, was sie könnten. So, wir müssen neuer Wein sein. Wir müssen eine Schippe zulegen. Wir müssen näher an Jesus dran sein. Wir müssen ihm ähnlicher sein. Und dann wird das was Attraktives werden, weil dann der Raum und die Menschen da drin richtig gut zueinander passen. Wir hoffen, dass es ein ganz attraktiver Raum wird. Dann ist es umso wichtiger, dass die Leute, die sich drin treffen, auch attraktiv sind. Nun sagst du vielleicht, ja, ich arbeite ja schon an meiner Kleidung und an meiner Schminke und so, aber das ist nicht unbedingt das, was ich meine. So, wenn ich von attraktiv rede, ist auch gut, wenn wir viele junge, hübsche Damen haben und so, oder vielleicht auch junge, hübsche Herren. Aber da ist vor allem wichtig, dass wir anziehend wirken auf die Menschen, die kommen. So, und jetzt bin ich eigentlich am Ende, aber jetzt würde ich euch gerne noch, damit wir das nicht vergessen, unsere 7 Werte in Erinnerung rufen. Und jetzt hoffe ich, dass wir die miteinander zusammenkriegen. Also, lasst mal hören, was euch einfällt. Vielleicht, wenn es in der richtigen Reihenfolge ist, kann ich das jetzt durchklicken. Einer unserer ersten. Jetzt habt ihr noch die Wahl aus 7 Stück. Das ist gut, so haben wir das nicht formuliert, aber es haben wir heute. Okay, also, dann war es doch gut, dass ich es vorbereitet habe. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. So, wir lieben Gott, wir ehren Gott, das ist so der erste Teil gewesen, den wir heute besprochen haben, und auch sein Wort. Wir lieben Gott und sein Wort und wir ehren es. Wir lesen da drin, wir nehmen das als Richtschnur für unser Leben. Der zweite Wert ist, wir sind Gastgeber. Wir sind Menschen, die, wenn ihr Gäste einladet, dann möchtet ihr, dass die Gäste sich wohlfühlen, oder? Wenn wir Menschen einladen, möchten wir, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und wer ist Gastgeber? Natürlich ist es der Pastor und das Lobpreisteam und das Begrüßungsteam und so, aber letztendlich sind wir alle die Gastgeber. Natürlich wird im Bistro ein bisschen was vorbereitet und so, aber wir sind Gastgeber. Wir sorgen dafür, dass eine gute Atmosphäre hier herrscht. Unser dritter Wert ist, wir wollen das Beste geben. Das heißt nun nicht, dass wir immer perfekt sind, aber wir wollen die Dinge so gut machen, wie wir das können. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir nur mit halber Kraft die Dinge machen, sondern Jesus hat das Beste verdient. Manche von euch gucken sich vielleicht auch manchmal so Kirchen an. Also wir haben ja eine der schönsten Kirchen der Welt hier direkt vor der Haustür in Ulm. Und ich denke mir manchmal, Leute, ein paar Nummern niedriger und kleiner hätte es doch auch getan. Versteht ihr, wir bauen jetzt ein Haus und wir überlegen uns, wie viel kann das kosten und so und gucken, naja, man muss ja vielleicht nicht unbedingt das Teuerste nehmen. Die Leute, die die gotischen Kathedralen gebaut haben, hör mal, die sind viel zu hoch. Das hat auch mit Luft nichts mehr zu tun. Das ist schlicht und ergreifend, wir wollen für Gott das Beste geben. Die Räume sollen so hoch sein, wie es geht, möglichst viel Licht durchlassen. Wir wollen Gott verherrlichen und wir wollen die Türme bis in den Himmel raufbauen. Nicht im Gegensatz zum Turm von Babel, zu unserer Ehre, wobei, wer weiß, aber offiziell war es zur Ehre Gottes. Und wir wollen das Beste geben. So, nächster Punkt, wir leben als Familie. Wir sind füreinander da, wir teilen das Leben miteinander. Wir gehen als Geschwister miteinander um, wir leben als Familie. Vorletzter Punkt, wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. Die Botschaft wird sich nicht ändern. Die Botschaft ist immer noch dieselbe. Jesus ist gestorben und auferstanden für unsere Schuld, für unser ewiges Leben. Aber die Form, die wird sich ändern. Die ändert sich immer wieder, unsere Musik ändert sich, ihr merkt, wir singen nicht immer die gleichen Lieder, die Lieder werden neu, wir werden womöglich den Musikstil überhaupt nochmal ändern, jetzt machen wir das mit Gitarre und Schlagzeug, früher hat man Harmonium gehabt oder ein Klavier, man hat Orgel gehabt, die Heilsarmee hat Blasmusik, wer weiß, vielleicht wird Martins Traum dann doch noch wahr und wir machen hier Elektropop oder irgend sowas. Wer weiß, aber wir möchten zeitgemäße Formen, wir werden Medien verwenden, wir werden auch in der Gestaltung des Raumes gewisse Dinge machen. Die Veranstaltungen, die wir machen, die werden sich ändern. Aber die Botschaft, die drin ist, die ist zeitlos. Die ändert sich nicht. Oh, ist der drittletzte. So, wir sind wertschätzend und ermutigend, den haben wir vorher in der Predigt schon angesprochen. Wir möchten eine Gemeinde sein, die das lebt arbeiten daran und schließlich, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Das sind so die Werte, die unsere Gemeinde prägen sollen. Ich glaube persönlich, wenn wir diese Werte verinnerlicht haben, wenn wir die immer wieder uns vor Augen halten, wenn wir uns darauf eichen, wenn wir im Wort Gottes lesen und wenn wir uns anpassen an dem, was Gott für uns hat, dann werden wir eine Gemeinde sein, die ein Traum ist. Vor allem für Gott, aber auch für die Menschen um uns herum. Vater, und so möchte ich dir jetzt einfach danken, dass du uns berufen hast, diesen Traum mit dir zusammenzubauen. Ich danke dir, Herr, dass es ein Traum ist, der nicht ein Wolkenkuckucksheim ist, der sich nie erfüllen wird. Ein Traum, dem man sich tagsüber hingibt und der nie Realität wird. Ich danke dir, Herr, dass du einen Traum hast für Gemeinde und dass du diesen Traum verwirklichst. Ich danke dir, Herr, dass du einen Gedanken hast über Gemeinde, einen Plan für Gemeinde und dass du dafür sorgst, dass dieser Plan Realität wird. Und danke, Herr, dass du uns berufen hast, mit dir dieses Reich zu bauen. Danke, Herr, dass du uns berufen hast, deine Braut zu sein und dass du dich freust darauf, Hochzeit mit uns zu halten. Und solange es soweit ist, Herr, wollen wir dafür sorgen, dass alle Menschen, die du bei diesem Fest dabei haben willst, auch wirklich dabei sind. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot erkennen und auf dieses Angebot eingehen. Wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchst hier in dieser Zeit. Amen. Mehr Menschen? Sehr gut, das Wort.